Lesen ist schwul, der Podcast.
Hallo.
Hallo, hallo.
Ich bin Theresa.
Ich bin Lena.
Und das hier?
Lesen ist schwul.
Wir haben uns angemuggelt.
Lesen ist schwul.
Wir haben wirklich, also ich glaube, so viel Vlies war noch nie auf diesem Bild hier zu sehen. Du hast so eine Teddy-Vlies-Hose, ich habe eine Teddy-Vlies-Jacke, ich habe noch so
Teddy-Vlies-Stoppersocken. Du hast sogar Kuschelsocken.
Wir sind eingemuggelt bis zum geht nicht mehr.
Thema ist Frühling.
Ja, ich finde immer so im Frühling, so ist so Frühlingsabend ist der Vibe.
Ja.
So ein bisschen noch so eingemuggelt so, aber ist jetzt auch nicht mehr, dass man so doll friert.
Aber sobald die Sonne weg ist, irgendwie schon.
Ja. Und zwar ist Ostern zwar rum, also frohe Ostern nachträglich.
Happy Dings.
Gutes Eiersuchen und so. Aber herzliche Hasen an euch. Aber wir dachten uns, was ist denn wie Ostereier suchen und finden, wenn man unverhofft auf ein Buch trifft. Das wäre jetzt, obwohl eigentlich, also wenn man jetzt heute durch den Park läuft und noch so einen Schoko-Osterhasen irgendwo hinter einem Busch findet, den irgendwelche Kinder nicht gefunden haben.
Nicht essen.
Oder doch? Hä? Geschenkter Schokohase, nimmt mit. Aber so,
mit Heroin drin.
Muss ja nicht. Kann ja doch verpackt sein.
Gut, though.
Muss ja mal gucken, ob da ein Einstichloch ist, so, ne? Einmal mal genau hinschauen. Außerdem, wer spritzt denn Heroin in den Hasen?
Hey, you never know.
Und nimmt den dann nicht mit? Teuer. Egal. Anyhow, was ich
boah,
sagen
wollte. Boah, so eine Linderkugel mit Heroin drin? Kannst du scheppern.
Dann spritzt sich schon Heroin, ne? Ist das, ja, doch. Ich habe vor kurzem erst eine Doku geguckt. Egal. Anyhow, was ich sagen wollte. Wenn ihr durch den Park läuft und jetzt noch so ein Schoko-Osterei findet und euch denkt, was ein Zufall. Das hat ihr übersehen. So ist es mit diesen Büchern bei uns gewesen. Wir sind in einen Buchladen rein, haben die gefunden, waren so, völlig unverhofft. Und es waren fantastische Bücher dabei. So dieses Gefühl. Dann passt es vielleicht eigentlich genau perfekt, dass Ostern schon vorbei ist. Weil genau dieses Gefühl möchten wir heute mit euch ausschlachten. Genau darüber möchten wir mit euch reden. Wie und wo und wann wir die gefunden haben und was die Bücher mit uns gemacht haben.
Wieso bist du so ernst? Es ist sehr viel Zeigefinger.
Sehr viel Zeigefinger, ja. Ist mir, liegt mir im Herzen. Ich putze mir kurz die Nase, um das nochmal zu unterstreichen, wie wichtig mir das ist.
Es ist einfach so schön, wenn man Bücher findet, die was mit einem machen.
Ja. Nee, ich finde aber so manchmal, also ich merke es bei mir, ich habe da jetzt auch schon 1700.000 Mal drüber geredet, aber trotzdem, ich finde, man kann es nicht oft genug sagen. Ich merke bei mir ganz doll, wie mein Algorithmus so mein Bücherkauf, Bücherleseverhalten prägt. Also so klar, ich kriege jetzt auch einfach sehr viele Bücher zugeschickt. Da liest man natürlich auch einfach mehr Neuerscheinungen und so. Aber so dieses, ich habe mit einem Satz einen Aufstoßer gehabt, sorry. So, ich habe da jetzt auch schon 17.000 Mal drüber geredet, dass ich schon das Gefühl habe, dass mein Algorithmus so mein Lesekaufverhalten einfach sehr dolle prägt.
Klar, BookTok, logisch.
So, ne? Und ich kriege jetzt auch einfach ganz viele Bücher zugeschickt. Da liest man natürlich dann nochmal mehr Neuerscheinungen und so. Aber irgendwie, ja, es ist so ein hartes Leben, Leute. Aber so, ich finde es auch irgendwie so schade, dass so dieses, ich finde es einerseits geil, wenn ich in den Buchladen reingehe und gefühlt jedes Buch kenne, was an der Wand steht. Aber so dieses, man geht rein und man entdeckt irgendwie ein Cover, das spannend aussieht. Und dann liest man sich den Klappentext durch und man kennt weder Autor noch Titel und denkt sich, geil, es könnte alles sein.
Ja.
So diese Unwissenheit, die hat mich einfach nicht mehr so dolle, weil ich bei jedem Buch jetzt schon irgendeine Meinung irgendwo gehört habe.
Ja.
Und das nimmt manchmal so ein bisschen den Spaß raus. Und ich glaube, das ist jetzt nicht bei allen hier so gewesen, dass ich gesagt habe, ich habe komplett noch nie was davon gehört, so. Aber das waren alles so ein bisschen so Überraschungsgriffe irgendwie.
Wie der Captain.
Na, was ich ja total geil finde, so unabhängig davon, wie der Inhalt des Stückes ist, bei unserem Theater wurde eine Operette gespielt, die der Intendant und der Chefdramaturg einfach in einem Antiquariat haben, die einfach die Noten gefunden und waren so, wir dachten, das Stück wäre einfach verschollen. Wir haben einfach die Noten gefunden in einem Antiquariat.
Ja.
Wie irre ist es?
Crazy.
Na, einfach geguckt, gegraben, waren so, warte mal.
Das sagt mir doch was.
Den Komponisten kennen wir doch von polnischer Hochzeit. Was ist das denn? Prinz von Schiras wurde, weil der Komponist Jude war und von den Nazis verfolgt wurde, einfach nicht mehr gespielt. Man dachte, es wäre verschollen. Und dann haben die da einfach die Noten gefunden.
Einfach insane. So, wenn die ganze Opernlandschaft denkt, das ist verschollen und du findest es dann.
Ja, ja.
Ich würde Ego aus der Hölle haben.
Ja.
Ich würde wirklich mein restliches Leben rumlaufen und sagen, Bitches.
Ich bin der, der die Noten gefunden
hat. Do you know who I am?
Ja. Wild einfach. Komplett wild.
Captain attackiert wieder das Kabel.
Ja, es ist. Das spiele ich jeden.
Wie kann deine Antwort darauf, dass der Captain das Kabel attackiert sein, das Kabel nur mehr zu bewegen, Lena?
Ja, damit ich es dann halt nicht mehr bewegen muss, weil jetzt liegt es hier und jetzt kann ich den hier machen, ohne dass es sich jedes Mal bewegt, weißt du? Also ich habe es jetzt halt einmal dolle bewegt, aber dafür bleibt es jetzt hoffentlich ruhig.
Ja, sei Arsch komplett über dein Bein
hinaus. Ja, ich weiß auch nicht, er setzt sich dann halt auch immer genau dann so hin, wenn ich eigentlich nicht in Captain, leg dich auf meine Schoßstellung bin. Aber ist okay. Ist okay. We'll make do. We'll make do. Okay.
Ich fange an.
Ja, ich wollte gerade fragen, wer von uns fängt an?
Ich will anfangen mit Elfennacht, die siebte Tochter. Das ist, falls ihr euch erinnert, ich werde es jetzt aber nochmal erzählen, eine Reihe von 6 Büchern. Warum nicht 7, ist meine Frage. Von 6 Büchern.
Sind ja schon 7 Töchter.
Ja.
Reicht.
Es ist sogar die 7. Tochter der 7. Tochter. So. Also 7 wäre, du hättest einfach 7 schreiben müssen. Und ich habe das gelesen, als es rauskam, 2008, 2009. Dann war der Gig, dass die nach dem 4. Teil aufgehört haben, das zu übersetzen. Baby Theresa konnte aber noch nicht gut genug Englisch, um das wieder zu lesen. Auf Englisch, deshalb habe ich das einfach seitdem, also jetzt fast 20 Jahre lang in meinem Regal stehen gehabt und habe immer...
Wie alt warst du, als du es gefunden hast?
Es war 2009, es ist nicht ganz 20 Jahre her, aber 15. Ja. Und habe immer gesagt, irgendwann, wenn ich Zeit habe, dann lese ich die mal alle nochmal. Und ich war wirklich, als ich es nochmal gelesen habe, ich war der festen Überzeugung, das werden so Mitti-Feenbücher sein. Und ich wollte es jetzt aber einfach mal erledigt haben, damit es erledigt ist. Goddamn, ist diese Reihe geil. Meine Güte, hat es Spaß gemacht, das zu lesen. Es ist so schlau. Und wirklich an einer Stelle, wo ich war so richtig sauer auf dieses Buch. Ich war so, oh, jetzt ist es passiert und jetzt ist alles wieder gut. Und dann taucht da dieser Charakter auf und alle tun so, als wäre er da schon die ganze Zeit gewesen. Obwohl ich doch weiß, als Leserin war er nicht. Und dann war ich so sauer auf die Autorin und war so, oh, der vorletzte Teil war so geil und jetzt hängt das Buch so durch. Und dann ist alles Absicht. Es ist alles Absicht. Und ich war so überrascht davon, weil ich wirklich nicht gedacht habe, dass ich ein Kinder-Jugendbuch aus fucking 2008 mit 29 nur so geil finden kann und mir das so kriegt, dass ich fast meinen eigenen Auftritt in der Elbphilharmonie verpasst hätte, weil ich so dringend den letzten Teil nur fertig lesen wollte. Also ich war so 2 Minuten, bevor ich dran war, war ich an der Bühne, weil ich hab das noch, es war dringend. Ich habe das fertig lesen müssen.
Das ist Commitment.
Und das ist ja, also, natürlich habe ich 2008, bin ich halt immer in Buchladen und habe irgendwas ausgesucht, wo meistens irgendeine Fee drauf war. Und dann habe ich das gelesen. Und dann findet man ja danach erst raus, dass das eine Reihe ist und dass da noch mehr Teile gibt. Und dann wartet man auf die nächsten Teile. Und also es war quasi ein doppelter Glücksgriff. Weil ich weiß, ich habe das damals schon ganz toll gefunden. Aber dass es so gut ist, hätte ich nie gedacht, als ich das nochmal gelesen habe. Die Bücher gibt es jetzt auch nicht mehr. Also man müsste die gebraucht irgendwo kaufen. Aber wenn ihr wirklich sagt, keine Ahnung, ich bin jetzt 2, 3, 4 Wochen im Urlaub und ich will einfach was, wo ich komplett drin verschwinden kann, wo ich nicht nachdenken muss, was mega plot-driven erzählt ist, gönnt euch das. Wirklich, es heißt auf Englisch... glaube ich, The Fairy Path oder so.
Ist es auf Englisch noch zu haben?
Das ich glaube, nur gebraucht sein. Tatsächlich. Okay. Aber es gibt alle Teile auf jeden Fall nur. Man kann die alle nur kaufen bei Medimobs und so. Man findet die schon, wenn man will. Auf Deutsch sind die ersten von Ravensburger, die ersten 4. Es ist auf Englisch deutlich besser geschrieben, als es auf Deutsch geschrieben ist. Also es ist deutlich mehr mehr verschiedene Wörter als auf Deutsch, sagen wir es so. Und es macht wirklich so, 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 so Spaß. Es ist so geil. Hätte ich nie gedacht. Nie.
Und verrückt. Ja, vor allem auch geil, wenn man halt zweimal dann begeistert davon ist.
Ja.
Also einmal halt als Kind, Jugendliche und dann nochmal als Erwachsene.
Dass ich mir 15 Jahre lang gemerkt habe, dass ich von dieser Story so begeistert war, dass ich so dringend wissen wollte, wie es weitergeht, dass mir meine Mutter das englische Buch kaufen musste. Obwohl ich dann, 12 oder so. obwohl wir beide gewusst haben, ich werde das nicht lesen können. Ja. Und ich habe es wirklich verzweifelt versucht, aber eben dadurch, dass es halt Feen sind und so ein bisschen alte Sprache hergenommen wird und so, ich war komplett lost und ich habe Rotz und Wasser geweint. Und dann ist, kommt natürlich so eine Zeit, wenn man dann so 16, 18, 22 ist, ist man dann zu cool, um das manchmal
da
zu lesen.
Da hat man dann auch andere Sachen, die man lesen möchte.
Aber ich war nie, ich wollte es nie weg aus dem Regal. Ich habe immer gesagt, irgendwann werde ich das nochmal lesen. Und ich weiß nicht, ich habe Ever and After fertig gelesen und war so, ich habe nichts, was diese, nach dieser Reihe kommt. Ich brauche jetzt irgendwas, wo ich wirklich einfach durchrauschen kann. Und dann habe ich das nochmal gemacht. Und ich war wirklich, ich war so positiv überrascht. Es ist so geil. Und natürlich sind die Storys teilweise ein bisschen simpel. So, und die Love Story und so weiter. Aber es ist echt.
Gehört dazu.
Wow. Elfennacht.
Schön.
Empfehle doll.
Ja, dann fange ich auch chronologisch, also bei dem weiß ich, dass es zuerst kam, die anderen sind dann alle so ein bisschen mehr recent years. Von ganzem Herzen, Emily. Ich habe, glaube ich, im Podcast auch schon mal über dieses Buch geredet. Es war mein Lieblingsbuch als Jugendliche.
Junge, ich wollte das einmal noch mal lesen.
Junge,
gell?
Jugendliche. Hast du es noch nicht? Habe ich das nicht noch mal in die Hand gedrückt?
Ich glaube nicht.
Ich habe es dann noch mal vor kurzem noch mal gelesen. Es ist jetzt natürlich nicht einwandfrei gealtert, aber ich finde es immer noch spannend und cool.
Von der zerstörerischen Gewalt der Rache und der Verwundbarkeit der Liebe. Lies sie via Ellie Hazelwood-Untertitel.
Ja,
der Verwundbarkeit der Liebe.
Die zerstörerische Rache. Ich habe das damals, wir hatten, also ich bin ja in Aschaffenburg groß geworden und da gab es einen ganz tollen Buchladen, das Bücherzimmer. Gibt es, glaube ich, auch immer noch.
LG.
LG an Marion. Ich durfte da zweimal was ist das denn, wenn so Kinder für einen Tag arbeiten und das, was sie erarbeitet hätten, also ihren Lohn dann spenden. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt.
Kinderarbeit?
Nee.
Ich kenne das Konzept nicht.
Das war irgendwie so ein Projekt oder so, dass man halt für einen Tag von der Schule befreit war, gearbeitet hat und so, ne, also natürlich hat man keinen Lohn verdient, aber die UnternehmerInnen, die einen da angestellt haben, haben dann halt das, was sie einem halt so in die Hand gedrückt hätten, haben sie dann gespendet. Das ist so ein bisschen das Konzept. Und dann habe ich zweimal da in diesem Buchladen gearbeitet. Also, falls mich eine Buchhandlung anstellen möchte, I have work experience.
Zwei Tage.
Mit zwölf, aber ich durfte ein Buchdisplay machen in der Mitte des Raumes und Marion hat gesagt, ich habe das ganz wunderbar gemacht. Möchte ich nur kurz anmerken. Genau. Auf jeden Fall war ich halt...
Wie du einfach immer schon der gleiche Mensch warst.
Ja, natürlich. Natürlich.
I love you so much.
Ja, das, mir ist es wichtig, dass wir eine Sache gut machen. Ja. Und natürlich, ich war ständig in diesem Buchladen. Also immer, wenn Taschengeld kam, bin ich dahin.
Loni Star.
Arbeitsämter,
Geld auf Konto gewiesen.
Und das war natürlich, also ich weiß nicht, ob du den Moment auch hattest, aber so dieses, wenn man so vom, keine Ahnung, 6 bis 12 Regal dann zum 14 bis 16 Regal rüber durfte und dann die großen, die erwachsenen Bücher lesen durfte.
Wo so echte Menschen auf dem Cover sind und keine Cartoons mehr.
Riesenmoment. Und ich weiß gar nicht, ich war da irgendwie mit meiner Mutter und wir haben, glaube ich, irgendwie ein Geburtstagsgeschenk für irgendwen abgeholt oder so. Ich habe einfach nur geguckt und dann lag das nicht im Regal, sondern unten auf diesem Ding so als einer der Titel aus. Und ich habe nur dieses Cover gesehen mit diesem toten Vogel und den Blutspritzern und ich war so, das ist so geil. Auch die Schrift hat mich einfach vom Cover her total angesprochen. Habe den Klappentext so ein bisschen durchgelesen, war so, weißt du was, nehme ich mit. Lockerflockige 16,95.
Mama, darf ich?
Habe ich, glaube ich, sogar selber bezahlt vielleicht. War so, möchte ich mitnehmen. Und es wurde zu meinem Lieblingsbuch. Ich habe das wirklich obsessiv gelesen. Ich habe das jeden Abend, habe ich einfach random eine Seite aufgeschlagen und gelesen, bis ich so müde war und einschlafen wollte. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, aber ich habe so ganz viele auch Sätze so markiert. Die habe ich jetzt wieder rausgenommen, aber so, ich glaube, ich habe so Zettelchen rein, so kleine Papierzettelchen mit den Stellen, die ich halt total gerne mochte, die ich irgendwie sprachlich ganz toll fand. Es ist im Nachhinein natürlich alles so ein bisschen cringe, weil es halt, was man als Jugendliche sprachlich total revolutionär findet, ist halt heute so ein bisschen, ja gut. Aber es geht um Emily, die in so einer, ja, was ist das denn, geschlossene Haft, also in so einer Art Psychiatrie, aber halt als Gefängnis ist. Und man
findet so im Laufe des Buches mit so Rückblenden und so heraus, wieso sie da ist. Und man weiß, es hat was mit einem Mädchen zu tun, dem sie einen Entschuldigungsbrief schreiben soll, und was mit ihrem Vater. Und es ist so, aber wie, aber wo, aber was? Und ich glaube, ich möchte gar nicht erzählen, um was es geht. Weil, also so,
ich möchte das ganze Ding entlesen, weil ich will wissen, auch keine, was Lena mit 14,
was ich da geil fand,
gefühlt hat.
Ja. Es liest sich super schnell.
Es schaut auch aus, wie was, was ich gelesen hätte mit 14.
Ja, okay. Ja. Ist so ein bisschen Thriller halt für Kiddies.
Ja.
Und so sehr, so ein bisschen dieses so, die Welt ist gegen mich verschworen. Aber auch so sehr viel große Emotionen. Obviously, man war Teenie, man wollte so die großen Dinge fühlen. Und ja, und sie ist dann auch so zum ersten Mal verknallt in dem Buch und so. Natürlich war das geil, natürlich war das toll. Und es ist halt eine Protagonistin, die nicht alles gekriegt hat.
Mhm.
Ich glaube, das im Vergleich zu so, keine Ahnung, die ganzen anderen Bücher, die man gelesen hat, wo die Protagonistinnen immer the chosen ones waren und immer ihnen alles zugeflogen ist, war irgendwie, ich fand es eine geile Abwechslung, mal was zu lesen von einer Person, die halt nicht alles kriegt und die,
ja,
die auch so ein bisschen verzweifelt und so ein bisschen rau ist.
Ich glaube, das aktuelle Pendant wäre Girl in Pieces.
Hör ich nicht, hab ich, weiß.
Es hat für mich einen ähnlichen Vibe. Wenig
bis gar nichts drüber. Ja. Also ich glaube, man kann es, also ich habe es auch vor kurzem ja nochmal gelesen, man kann es immer noch gut lesen. Ich glaube, es ist vor allem halt, weil ich es auch aus so Nostalgiegründen, aber das mochte ich einfach richtig gerne. Ich habe es wirklich einfach nur gekauft, weil ich das Cover schön fand.
Cool.
Slay. So kommt's.
Bei mir geht's weiter.
Ich finde es auch gut, dass nur meine Bücher hier in der Mitte liegen und du die aus dem...
Ja, ich habe gedacht, ich will...
Out of frame. Ah, du möchtest die Überraschung
spannend
auch.
Bleibt.
Ah ja, okay. Gut. Na, das wollte ich nicht.
Das darf ja jede machen, wie sie will.
Ich spoiler das schon mal.
Tribute von Panem. Hear me the fuck out. I will not shut up about the fact, dass ich das gelesen habe, bevor es alle anderen gelesen haben. Ding ist, es gibt bei uns so 20 Minuten im Auto ein jetzt nicht wirklich Einkaufszentrum. Es hat nicht so verschiedene Läden, aber es ist so ein großer Laden, in dem es so alles gibt. Also es gibt so Abteilungen für Mode und für Wäsche und für, da kannst du Bettlaken kaufen und aber auch so Haushaltsgeräte. So ein...
Wie so ein Galeria-Kaufhof-Ding, wo so alles drin
ja,
ist.
Ja, genau so in dem Ort. Das heißt Polocheck bei uns. Das ist im Pfarrkirchen, gibt es da immer noch. Und meine Mama ist da sehr gern hingefahren, weil meine Mama sehr gern Klamotten einkaufen geht. Da habe ich zum Beispiel auch meinen ersten BH gekauft und so. Da fährt
es
man
ist
zum,
Galeria-Kaufhof.
Genau, man fährt zum Polocheck. Und meine Mama, also ich habe Einkaufen immer schon furchtbar gefunden als Kind, ich fand das gar nicht gut. Und meine Mama hat das aber natürlich untertags gemacht, wenn mein Dad bei der Arbeit war. Und dann hat sie mich, manchmal sind wir dann manchmal nach der Schule hin oder wenn Ferien waren. Und sie hat mich dann in der Buchabteilung geparkt und ist dann einkaufen gegangen und hat zu dieser Verkäuferin immer das Gleiche gesagt, nämlich, das Kind darf sich ein Buch aussuchen und ich werde das bezahlen, wenn ich wieder da bin. Das heißt, die darf sich eins aussuchen und dann darf sie sich da hinsetzen und darf das lesen, bis ich wieder da bin.
Und keine Sorge, sie liest es nicht und gibt
genau
dann zurück.
Und ich werde das bezahlen. Ja. Und natürlich hat er irgendwann die Verkäuferin, das war ja natürlich immer die gleiche, hat meine Mama irgendwann gekannt und dann war das einfach der Gig, dass ich halt
the usual,
rumlaufen, ich habe mir ein Buch aussuchen dürfen. Und das habe ich dann da gelesen, bis meine Mama fertig war mit Shoppen. Und irgendwann hat natürlich die Buchhändlerin also ein bisschen, also ich habe wahnsinnig viel gelesen als Jugendliche. Und dann hat sie mir diese Ausgabe, den ersten, man merkt, wie doll das so ist, da, die Blätter sind da blau, weil das so krass ausgeblichen ist von der Sonne.
Weil das Buch da, davor halt so groß war.
Hat sie mir Tribute von Panem in die Hand gegeben und hat gesagt, das ist heute gekommen, das ist ein Riesenhit aus Amerika.
Den kennt hier noch keiner.
Lies das doch. Und ich war natürlich als Jugendliche auch schon, ich weiß nicht, was der Erwachsene mir sagen, und habe dann erst so eine andere Reihe gelesen und habe dann doch so, darf ich Reihe lesen und schauen, ob mir das besser gefällt. Und eben, weil sie gewusst hat, also, die ist ständig da, hat sie gesagt, ja, lies doch da mit rein. Und ich war sofort hooked. Ja. Ich war sofort hooked und der große Hype in Deutschland, der kam aber erst im zweiten Teil. Und ab auf den, also der erste war dann schon der Hype,
ja,
aber dann so langsam.
Ja, ja.
Und auf den dritten haben wir dann alle miteinander gewartet.
Ja.
Das weiß ich noch.
Ja.
Und
den dritten habe ich dann auch mit einer aus meiner Klasse, haben wir uns so verabredet und waren so, okay, wir lesen heute bis Seite so und so. Und dann haben wir uns immer beide angerufen und so, wir haben schon drüber gelesen, tut mir leid. Und die andere auch so, ich habe auch drüber gelesen. Und dann waren wir so, gut, dann lesen wir einfach fertig.
Ja. Das war wirklich so ein Event,
ja,
als er rausgekommen ist. Und ich sage bis heute, also so nach Tribute von Panem ist ja so eine ganze Dystopie-Welle über uns hinweggebrochen.
Ja.
Und die können auch gern alle toll sein, aber niemand kommt dran. Meiner Meinung nach. Niemand kommt dran
als
an
Jugendliche
die...
Als Jugendliche fand ich, glaube ich, die Divergent 3 tatsächlich, hatten die mich irgendwie mehr gekriegt. Mhm. Weiß auch gar nicht, wieso. Weiß ich nicht. Aber die habe ich irgendwie lieb, die habe ich dann auch mehrmals nochmal gelesen. Mhm. Panem gar nicht mal so dolle. Ich glaube, an die Filme kommt nichts ran.
Ich finde es tatsächlich, ich finde es sprachlich geiler als alles andere, was ich gelesen habe. Ich finde es vom Plot her geiler. Ich finde es auch jetzt im Nachhinein, fast 20 Jahre später, politisch nochmal geiler. Dieser Plot-Twist im dritten Teil, wo sie dann, sorry, ihr habt genug Zeit gehabt, Panem ist alt genug, wo sie dann eben nicht Präsident Snow erschießt, sondern diese neue, selbstgewählte Präsidentin. Ja. So geil. Oh mein Gott. Das habe ich als Jugendliche alles gar nicht umrissen.
Ja, ja, voll.
Toll, toll, toll. Ich liebe, dass das Cover ausschaut, wie alle Cover 2009 ausgeschaut haben.
Ja. Hast du auch gelesen, oder? Da haben wir schon mal drüber geredet. Delirium.
Ja, ja.
Oder irgendwie, wenn Liebe zur Krankheit wird oder so, hatte auch das Cover, sah auch so doll so aus.
Ja. Also das war tatsächlich für mich ein Glücksgriff, weil dank dieser tollen Buchverkäuferin von Polojack,
warst du
LG, ich habe keine Ahnung, who you are, war ich die in der Klasse, die zu alle anderen gesagt hat, oh mein Gott, ihr müsst die Tribute von Panem lesen.
Ja.
Und ich war dann die, die es gewusst hat, bevor alle anderen das cool gefunden haben. Und das war ich nie.
Ja.
Ich war immer die Letzte mit allem, weil ich habe Sachen einfach nicht mitgekriegt, weil ich war mit Lesen beschäftigt. Aber
das wusstest du.
Das wusste ich.
Halleluja.
Und ich finde es auch wirklich wahnsinnig sweet, dass ich einfach immer nur diese, also es ist die Ausgabe von 2009. Also bei mir steht tatsächlich, es steht keine Ausgabe drin.
Auflage
drin. Es ist aber halt Oettinger Verlag 2009, Copyright Suzanne Collins 2008.
Ja, also hier steht erste Auflage drin. I don't know.
Ich habe auch gerade gesagt, bei manchen, im Schnitt habe ich gesagt, dass bei manchen steht es ja erst ab der zweiten Auflage.
Jesus Christ.
Auflage drin. Wahrscheinlich ist es einfach damals nur ein bisschen legal gewesen.
Maybe.
Aber es ist die ich gekauft habe.
Wild.
2009.
Die ist wild, also ganz wild.
Wild. Da drunter schaut die ja aus.
Crazy.
Ja.
Ja, du bist mein nächster unverhoffter Glücksfund. Das ist so lustig. Die Geschichte, wie ich zu diesem Buch kam, ist eine wirre und lange. Es handelt sich um Wir wissen, wir könnten und fallen synchron von Jade Yasemin Önder. Von ihr kam jetzt auch Antti Müller raus. Ich bin so hyped, dieses Buch zu lesen, weil ich Wir wissen, wir könnten und fallen synchron ganz großartig fand. Wie ich dieses Buch gefunden habe.
Davon wirklich oft von diesem Buch.
Ja, wie ich dieses Buch gefunden habe, ist wie folgt. Ich war mir nicht sicher, ob ich vielleicht einen Master machen möchte. Und dann habe ich nach potenziellen Masterstudiengängen geschaut, die mich interessieren, und bin über transnationale Literaturwissenschaften in Bremen gestolpert.
Oh mein Gott, Leute, sie wären mal fast nach Bremen.
Ich wäre mal fast nach Bremen.
Can you imagine?
Ich schließe es auch immer noch nicht aus. Ich glaube, Bremen kann schon auch cool sein als Stadt. Egal.
Es ist hübsch.
Es
Bremen ist sehr hübsch.
Ja, und ich glaube auch so, was so die kulturelle Szene angeht und so, schon auch spannend. Genau, und dieser Masterstudiengang klingt mega cool. Also falls uns irgendwer hier zuhört, der das studiert hat, bitte erzählt mir, wie cool der ist, dann mache ich das vielleicht doch nochmal. Also es sind einerseits natürlich Literaturwissenschaften, aber man hat auch so sehr viele praktische Fächer und man kann zum Beispiel ein Modul belegen, wo man einen Film dreht oder wo man, es gab eins über Schreiben aus Kinderperspektive und so. Mega spannende Sachen. Habe ich mich so ein bisschen reingefuchst, habe so ein bisschen näher rangeguckt. Das klingt alles total spannend. Und bin dann über, ich glaube Globale heißt es, ein Literaturfestival in Bremen gestolpert, weil ganz viele, die diesen Studiengang studieren, dieses Literaturfestival mit organisieren.
Makes sense.
Bin denen dann auf Instagram reingefolgt, habe so ein bisschen geguckt, was die machen. Und dann haben die da gerade angekündigt, welche Gäste sie für ihr nächstes Literaturfestival einladen. Und haben dann ein
Foto. Ihr nächstes Literaturfestel.
Festival. Ja, ich habe ein L zu viel gesprochen. Und haben dann ein Foto von diesem Buch hier gepostet. Denn ja, der Jasmin Önder kam wohl zum Globale und hat über Wir wissen, wir könnten und fallen synchron gesprochen.
Und du hast gedacht, oh mein Gott, pretty.
Exakt. Und ich habe dieses Cover gesehen und dachte mir, das ist ja wohl das wunderschönste Cover, das ich je gesehen habe.
Das stimmt.
Muss ich haben, möchte ich lesen. Auch so ein bisschen, um zu gucken, wen die da so zu diesem Festival ändern. Da war ich ja noch in meinem Kopf ein bisschen mehr damit so, vielleicht organisiere ich ja dieses Festival auch irgendwann mit, möchte ich ja mal gucken, bla bla bla. Hab's gelesen, ich habe nichts verstanden.
Do they know ball?
They do know ball. Ich habe nichts verstanden und es hat trotzdem wahnsinnig viel mit mir gemacht und das finde ich eine krasse Leistung. Also ich glaube, man muss sich wirklich doll drauf einlassen, auf dieses Buch, weil es sehr experimentell geschrieben ist. Mhm. Böse Zungen würden behaupten, es ist geschrieben wie, hallo, ich komme gerade frisch vom Literaturinstitut. Böse Zungen. Es gibt ein Kapitel, wo eine Szene ganz oft hintereinander erzählt wird, aber immer in einem anderen Stil. Also einmal mit sehr exakten Mengenangaben, einmal mit sehr vielen Adjektiven, einmal als
wie so, bei Archiv der Träume bist du?
Genau, so einmal als Tatortbeschreibung etc. Dann gibt es eine ganz lange Auflistung einfach nur von, ich glaube, Vogelarten oder Pflanzen oder so. Wenn ich das jetzt finden würde auf die Schnelle. Aber wirklich einfach mehrere Seiten hier, da, ich hab's. Pflanzen und Blumen. Seit dem Tod meines Vaters fehlen mir schrecklich Ackerwitwenblumen, echter Baldrian und Beinwell, Dost Oregano, Duftveilchen, gemeiner Efeu, persischer Ehrenpreis, bla bla bla. Und das einfach so über eine komplette Seite. Und dann hier, hör endlich auf, bitte hör auf, schreit meine Mutter. Also so sehr experimentell. An einer Stelle ist die Protagonistin in einem Loch mitten auf der Straße und es kommen so Leute, die mit ihr in dieses Loch fallen und sie sind dann da und dann stehen die aber auf und gehen einfach weiter und sie ist weiterhin in dem Loch und kommt nicht raus und man ist so, ich verstehe nicht, was möchtest du mir gerade sagen, was ist dieses Loch, was, hä? Und trotzdem habe ich das gelesen und war so emotional ergriffen von dieser Geschichte, es hat so viel mit mir emotional gemacht, ohne dass ich sagen könnte, worum es ging. Und das finde ich eine krasse Leistung. Das finde ich wirklich eine krasse Leistung. Ich möchte es auch dringend nochmal lesen. Ich glaube, vielleicht lese ich erst Antimüller, und vielleicht hat es so dasselbe, scratcht das denselben Itch von sehr sperrige Sprache, aber auf eine coole Art und Weise. Es ist auf jeden Fall nicht niedrigschwellige Literatur, aber ich fand's total spannend, hat total viel mit mir gemacht.
It's a genre.
It's a genre. Und das ist einfach nur, weil ich überlegt hatte, ob ich in Bremen studiere. Ja.
Ich mache weiter mit.
Ach, das will ich immer noch lesen.
Ja, du musst es dringend lesen. Vater Unser von Angela Lehner. Ich habe dieses Buch gekauft, einfach weil es wunderschön ist. Ich finde dieses Pink und dieses Rot ist so geil. Und ich habe ja ein Fable, wisst ihr alle, für Protagonistinnen, denen man nicht vertrauen kann. Die Protagonistin hier ist geisteskrank im wörtlichen und im geisterkrank Sinne. Hm. Also sie ist clinically insane und sie ist auch insane. Und sie heißt Eva Gruber, was so ganz toll einfach der normalste Name aller Zeiten ist, spielt in Österreich und sie ist im Wiener Spital in der geschlossenen. Und sie weiß schon, dass sie da auch hingehört, aber sie findet auch gar nicht, dass sie da hingehört. Und sie ist schlauer als alle, die da sind. Sie ist schlauer als die Mitpatientinnen, sie ist schlauer als die Schwestern, sie ist schlauer als die Ärzte. Und man kann ihr kein Wort glauben von dem, was sie erzählt. Sie kann sich selber kein Wort glauben von dem, was sie erzählt. Und es ist das Geilste. Ich will es auch ganz, ganz dringend nochmal lesen. Und das habe ich wirklich einfach nur, ich war so, okay, hübsch, habe hinten drauf geschaut.
Und klingt spannend.
Das quasi das Zitat, das sie hinten rausgeschrieben haben, ich weiß nicht, liegt es an mir oder an allen anderen Menschen. Hm. Joachim Meyerhoff hat ein Zitat hinten drauf geschrieben, so einen kleinen Blurb. Eine Geistesgestörte, wie es sie noch nicht gegeben hat, hochkomisch und zutiefst manipulativ. Und das ist halt mit Ansage.
Ja.
Aber sie schafft es trotzdem. Man ist natürlich, man ist komplett auf ihrer Seite die ganze Zeit. Es ist so geil. Es hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, dieses Buch. Und ich muss dringend mal googeln, ob Angela Lehner seitdem auch noch mal was geschrieben hat.
Wahrscheinlich, oder?
Safe. Aber darüber denke ich immer nicht noch.
Ja. Ja.
Weil in meinem Kopf ist so, dieses Buch ist ganz toll und nicht diese Autorin ist ganz toll. Ja. Obwohl das ja das Gleiche ist.
Fehler. Ja.
Vater unser.
Ja, Cover machen viel aus.
Shepard.
Das ist Fazit dieser Folge. Cover machen viel aus.
Shepard. Und auch wirklich, wo ich wieder in den Buchladen gehe.
Ja.
Und wo es kaufe, wo es mir vorher noch nie gehört hat.
Ja. Ja.
So, geht's mal in die Jugendbuchabteilung.
Ja.
Geht's mal in die New Adult Abteilung. Geht's mal in die Klassikerabteilung.
Ja.
Und schaut's mal nach, ob euch einfach irgendwas anspricht, wovon ihr noch nie gehört habt.
Ja.
Weil ich finde, es ist alles, was du vorher sagst, trifft natürlich auf mich auch zu und trifft wahrscheinlich auf euch auch zu, wenn ihr einen Buchpodcast hört. Natürlich lasst ihr euch auch von uns beeinflussen.
Ist auch gut so, cool. Macht weiter damit, weil sonst sind wir arbeitslos.
Wir finden es toll. Aber so ohne Erwartungen in der Bucherei zu gehen, ist auch einfach manchmal toll. Ja,
finde auch. Hab auch in London genau deshalb nur ein Buch, zwei mitgenommen, aber vor allem eins mitgenommen, einfach weil ich noch nie zuvor davon gehört habe. Mir dachte, das klingt mega geil vom Plot, es ist mega hübsch. Nehme ich mit, einfach weil. Ja, ich habe jetzt noch eine kleine lustige Anekdote. Dieses Buch hier, Elif Shafak, schau mich an, habe ich im Roten Buchladen in Göttingen gekauft. Rote Buchladen in Göttingen, da klingelt was.
Oh.
Richtig, das ist einer der drei Buchläden, einer der drei Buchhandlungen, die vom Buchhandlungspreis ausgeschlossen wurden von unserem wunderbaren Kulturminister Wolfgang Weimer. Danke dafür. Wolfram Weimer.
Ist ja egal.
Wolfi, vom Wolfi Weimer. Genau, der Rote Buchladen in Göttingen gilt als linksversiffter Laden. Genau deswegen wollte ich da hin. Ich habe einen Workshop in Göttingen gehalten und es war einfach klar, dass das ein To-Do-Punkt ist. Also, dass ich da noch hin muss, bevor ich Göttingen wieder verlasse. Und dann bin ich dahin und habe mir einerseits ein Buch über das Lohnpatriarchat mitgenommen. Also so Feminismus und Kapitalismus. Und weil ich natürlich auch eine Romanmaus bin, habe ich auch bei den Romanen geguckt. Und diese Bücher sind natürlich, also Kein und Aber, der Verlag aus Zürich, mit ihrem Farbschnitt ist natürlich mega geil. Also so diese weißen Cover und dann dieser intensive Farbschnitt. Mega hübsch. Und ich fand, das klang schon auch irgendwie spannend. Und es hat mich total positiv überrascht. Also ich hatte davor schon von Elif Shafak gehört, aber vor allem über das Flüstern der Feigenbäume, glaube ich, heißt das. Weil das eine, mit der ich ein so EU-weites Jugendprojekt gemacht habe, in Dänemark zusammen, die hat das in ihrer Insta-Story ganz oft geteilt, dass sie die Autorin so geil findet und das Flüstern der Feigenbäume so toll findet.
Und du warst so, oh geil.
Und ich war so, der Plot spricht mich jetzt nicht so an, aber Schau mich an spricht mich an. Es geht ums angeschaut werden und ums Anschauen auf so viele, so spannende Arten und Weisen. Es ist, im Zentrum der Geschichte steht ein ungleiches Paar, eine sehr dicke, sehr große Frau und ein sehr kleiner Mann. Und die Reaktion der sehr dicken, sehr großen Frau ist es, ich möchte nicht gesehen werden, ich möchte nicht wahrgenommen werden, ich verlasse das Haus nicht. Und der kleine Mann ist so, schaut mich an, da bin ich. Hallo, ich möchte so viel Aufmerksamkeit wie möglich. Und in der Geschichte ist dann auch,
Hallo,
hier unten.
Nappend.
Und es geht um einen Zirkus mit so ganz vielen so Sehenswürdigkeiten im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Mann schreibt ein Lexikon des Sehens. Und immer wieder, lustigerweise halt so eher im Türkischen alphabetisch sortiert. Mann, jetzt finde ich natürlich keins auf die Schnelle. Hier ist dann zum Beispiel so Gölge, Schatten. Und dann sind da so kleine Geschichten um den Begriff Schatten rum. Oder was haben wir hier? Hayal, Fantasie. Halluzination. Nicht richtig ausgesprochen, aber Halluzination. Makiai, Schminke, Maske, Merak, Neugier, Mikrob, Mikrobe, Modell, Modell. Also so ganz viele kleine Wörter, die was mit dem Schauen zu tun haben und dann dazu Erklärungen, was das mit Sehen und Gesehenwerden zu tun hat. Ich fand es richtig, richtig cool. Es ist wirklich einfach sprachlich ganz, ganz toll, sehr, sehr lyrisch geschrieben. Macht richtig Spaß. Und ich habe es einfach nur mitgenommen, weil ich in diesen Buchladen rein wollte.
Und du wolltest alle dringend in dem Buchladen was kaufen.
Ja, ja, ja. Und dann war ich so, okay, ich kann mich jetzt anlügen und ein Sachbuch mitnehmen, weil das natürlich in dem linken Buchladen Sinn macht, da linke Theorie mitzunehmen. Oder ich nehme halt auch noch ein Buch mit, das ich dann tatsächlich auch lesen werde. And I did. Und das Lohnpatriarchat habe ich zumindest angefangen. Aber fertig gelesen habe ich es immer noch nicht.
Well done.
Hups. So. Ich gehe weiter zu Buch 57 von Dashka Slater.
Bin ich blöd oder bist du blöd?
Bus 57.
Was habe ich gesagt?
Buch 57. Also es ist ein Buch, aber es ist nicht Buch 57.
Ich bin zu lange wach. Ich habe zu lange zu schlecht geschlafen, weil wir diesen scheiß Horrorfilm geschaut haben.
Mann. Sorry.
Bus 57 von Dashka Slater. Das musste ich lesen, als ich gearbeitet habe als studentische Hilfskraft an Deutschdidaktik-Lehrstuhl an der Uni Regensburg, wo wohl immer noch meine Videos von den Zusammenfassungen von diesen Büchern hergezeigt werden im Vorbereitungskurs fürs Staatsexamen von meiner ehemaligen Chefin. LG an dich, Anita.
Was zur Hölle machst du da?
Naja.
Ist ihr gutes Recht.
Ich habe diese Bücher gebastelt für Mindestlohn und
Bücher, Videos.
Jesus. Ich habe diese Videos gebastelt auf Mindestlohn und jetzt darf sie die für immer verwenden. Perfekt. Mein Job war eben, diverse Jugendbücher zu lesen, vor allem die nominiert waren für einen Jugendbuchpreis, auch die gewonnen haben. Da war meine Chefin auch in der Jury zu der Zeit. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt immer noch ist. Ich glaube, man darf immer nur so und so lang. Ist wirklich insane. Du musst so viel lesen, wenn du da drin bist.
Ja, ich habe Buchpreise machen an sich keinen Spaß.
Es ist crazy. Ja. Und natürlich willst du das irgendwie, aber du willst es auch gar nicht. Sie ist ja da gleichzeitig Inhaberin von diesem Lehrstuhl, so sich hat eigene Forschung.
Ja, ja. Lass mich lügen, ich glaube Sarah Jessica Parker oder so, irgend so eine Hollywood-Schauspielerin war auch jetzt irgendwie, ich glaube beim Booker Prize irgendwie, ist auch schon länger her, aber in irgend so einer Buchjury, wo ich mir auch denke, Jesus Christus.
Jugendbuchjury würde ich so geil finden, das würde ich so gern machen. Na. Ich liebe ja Jugendbücher, ich finde das ganz, ganz toll. Also falls Leute vom Jugendbuchpreis zuhören, hit me up. Ich bin keine Anita Schilcher, aber ich bin cool.
Ich habe mal für sie gearbeitet, reicht es.
Sie findet meine Videos immer noch toll. Ich glaube, dass sie das irgendwann früher oder später erledigt, wenn die Bücher einfach nicht mehr aktuell sein. Ja, dann kann sie es einmal herzeigen. Außer sie will es dann so herzeigen als Prestige.
Ja, vielleicht kriegst du da ja auch ganz viele neue Fans. Vielleicht ist das ja der Moment, wo es losgeht.
Es ist wirklich mega nett, weil natürlich sitzen im Germanistikstudium Fans von mir, weil es ist ja exakt meine Zielgruppe. Nee. Und ich kriege wirklich, ich kann den Wecker stellen, quasi jedes Semester um dieselbe Zeit. Ich kriege Nachrichten mit Fotos aus dem Lehrsaal, wo sie sagen, oh mein Gott, sie hat deine Videos hergezeigt. Und wir so, ja, ich war ein Baby. Und eins der Bücher, die ich lesen musste für diese Videos, war Bus 57 und ich habe die, wie gesagt, alle relativ fix durchgelesen, weil ich halt die Bücher abgeben musste. War so die Mississippi-Bande und Böse Jungs, wo es jetzt, ich glaube, schon zwei Filme gibt, wo es um so sehr gefährliche Tiere geht, die ganze Zeit wahnsinnig böse sein wollen, aber aus Versehen die ganze Zeit gute Dinge tun.
Lieb. Lieb. Lieb.
Und es ist so ein Graphic Novel, ist wirklich ganz arg süß. Ist wirklich ganz toll.
Mei.
Vielleicht können wir den Film anschauen halt noch.
Ja.
Ja. Der ist wirklich, der ist sehr, also das Buch ist sehr lieb. Ja. Und sie probieren wirklich ganz, ganz doll böse zu sein. Es klappt leider gar nicht. Da habe ich so ein Gorilla, unser so Schlange, unser so Wolf. Genau. Und Bus 57, so ein Buch wie das ist, habe ich davor und danach nie wieder gelesen. Es ist nämlich, also es ist eine wahre Geschichte, die aber romanmäßig aufgearbeitet wird, nicht autobiografisch. Mhm. Also es ist nicht die Person, die es geschrieben hat, der ist es nicht passiert. Und es ist aber auch eine Art Sachbuch, Mhm. Weil zwischendurch die Wörter, die man braucht, um die Geschichte zu verstehen, erklärt werden. Mhm. Was ich natürlich ganz toll finde, um alle da abzuholen, wo sie stehen. Und es geht um zwei wichtige Dinge gleichzeitig. Deshalb empfehle ich es sehr als Unterrichtslektüre, wenn man einen guten Draht zu der Klasse hat und cool ist. Was ihr wahrscheinlich seid, wenn ihr diesen Podcast hört. Es geht um die Buslinie 57 und es geht um Sascha und um Richard. Und Sascha ist eine agender jugendliche Person. Mhm. Und Richard ist ein schwarzer Jugendlicher. Mhm. Und in diesem Bus zündet Richard den Rock von Sascha an. Mhm. Und wird dann vor Gericht als Erwachsener verurteilt, weil das als Hate Crime eingestuft worden ist. Weil Sascha genderqueer ist. Mhm. Und das heißt, wir haben einmal gleichzeitig, es geht um Queerfeindlichkeit und wie das geht. Und so, Richard ist kein Arschloch eigentlich, der ist kein schlechter Typ. Mhm. Warum hat er trotzdem so einen Hass auf queere Menschen? Wo kommt es her? Mhm. Und dann werden eben zum Beispiel in einem Kapitel dann sämtliche Geschlechtsidentitäten, die es gibt, erklärt. Und einmal, was ist Agender? Wo ist der Unterschied zu trans? Wo ist der Unterschied zu nicht-binär? Was ist ein Umbrella-Term? Und so weiter. Und es geht gleichzeitig um Rassismus im Justizsystem.
Ich wollte gerade sagen, wieso wird er als Erwachsener...
Genau.
Ja.
Weil das spannend. In Amerika ist.
Ja, es ist ultra cool. I'm
spannend,
telling you.
Ja.
Es ist so, so geil. Und wir haben halt... Ich finde wirklich, es ist das perfekte Buch, um das in der Schule zu lesen, weil es ist eine wahre Geschichte, die ist wirklich passiert. Man kann so viel auf einmal abhandeln und man kann das Buch teilweise die Arbeit machen lassen, die man als Lehrkraft eigentlich leisten müsste, nämlich was sind diese ganzen Geschlechtsidentitäten, um das alles zu erklären. Es ist ultra, ultra cool. Ich will es auch dringend nochmal lesen. Und es geht
ist um die Frage, wie gut es gealtert ist, ne? Muss man
ja
vielleicht dazu sagen.
Aber es ist ja gar nicht so alt.
Ja, aber
es ist
also
ja
gerade
20,
aber gerade
so.
Im Bereich Geschlechtsidentitäten hat sich ja so viel, so
ja,
rapide weiterentwickelt.
Wohl. Erste Auflage, da steht es drin, erste Auflage 2019.
Ich ist halt auch schon 7 Jahre her, ne? Also.
Ja. Stimmt, am Anfang sind da immer so quasi Saschlas Tumblr-Seite, Lieblingsgemüse, Pak Choi, Lieblingstiere, Katze und Tintenfisch.
Cute.
Ja, genau. Dann werden erklärt, was sind Pronomen? Warum hat Sascha keine Pronomen zum Beispiel? Es ist, also ich habe schon das, ich habe damals, als ich das gelesen habe, das Gefühl gehabt, es ist so sehr, sehr sanft und sehr wertlos im Sinne von nicht wertend. Also nicht wertend im Sinne von, schaut's mir, das ist alles, was es gibt. Ja. Und eben, dass wir quasi gleichzeitig abhandeln können, wie kann aus einem netten Jungen wie Richard jemand werden, der den Rock von jemandem anzündet, nur weil er denkt, die Person ist ein Junge.
Ja.
Und wie falsch läuft das Justizsystem in Amerika, dass dann ein Junge wie Richard nicht genügend geschützt wird vom Gesetz.
Ja.
Es behandelt einfach ganz, 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 ganz viel. Aber eben so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sehr sanft und sehr, es ist halt ein Jugendbuch trotzdem. Ja. Also es ist sehr, es nimmt alle mit. Und ich fand es richtig, 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 richtig cool. Eben, weil zwischendurch auch die Dinge erklärt werden und man nicht einfach so reingeschmissen wird. Weil das, glaube ich, ein Problem ist, das vielleicht viele Leute haben mit queerer Literatur, wenn die da so einsteigen und dann wissen die vielleicht aber nicht, was Agender ist und wo ist der Unterschied. Und so kann man die alle einmal einholen.
Ja.
Genau. Ich habe das Kapitel gefunden. Es heißt Gender, Geschlecht, Sexualität, Romantik, ein paar Begriffe. Und dann steht nur drüber, da sich Sprache rasant verändert und weil verschiedene Menschen unterschiedliche Vorlieben haben, solltest du immer den Sprachgebrauch annehmen, den einzelne Personen verwenden, wenn sie von sich selbst sprechen. Mhm. Auch wenn er sich von den hier aufgeführten Begriffen unterscheidet. Und dann steht da eben Agender, Androgyn, Bigender, Genderfluid, Cisgender als ein Wort noch und großgeschrieben. Das hat sie zum Beispiel verändert. Gender Questioning, Gender Queer, nicht-binär.
Ja, Gender wird auch immer noch zusammengeschrieben.
Ja. Intersexuell, trans, auch schon mit Stern. Begriffe für Sexualität, asexuell, bisexuell, kubiosexuell, graysexuell, heterosexuell, homosexuell, pansexuell, omnisexuell und Begriffe für romantische Neigung, aromantisch, biromantisch, kubioromantisch, heteroromantisch, homoromantisch, panromantisch. Genau.
Also ich finde cool. Und dann ist eben das Kapitel danach, Saschas Begriffe. Hier sind die Begriffe, die Sascha nach Sira Meinung, Auffassung am besten beschreiben. Agender, Grey Kubiosexuell, queeroromantisch und vegan.
Lieb.
Und ich finde, also es ist halt der erste Roman, wo ich gelesen habe, wo jemand Neopronomen nutzt. Und ah, das wird aber erklärt. Also es ist wirklich,
cool.
Ich finde, da ist ganz, ganz, ganz viel drin. Es wird ganz, 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 ganz viel richtig gemacht. Ich finde es wirklich eine überragende Schullektüre. Und es ist, glaube ich, auch so ein Buch, was man vielleicht gut Teenager geben kann, wenn man merkt, die irgendwas, irgendwas juckt da in der Gender-Identität, die wollen, oder in der Sexualität, so irgendwie.
Sie wissen es noch nicht ganz.
Sind die vielleicht nicht cis-hetero? Dann kann man das mitgeben und dann weiß man zumindest, es gibt für alles ein Wort.
Ja.
Alles gibt's und alles, das ist valid.
Ja, voll.
Genau.
Und vielleicht trifft das die Wörter, die es gibt, nicht auf dich zu, aber allein zu wissen, dass es mehrere Optionen gibt, erhöht ja auch oder lässt ja auch eher den Gedanken aufkommen von, dann gibt's auch was, was mich beschreibt.
Genau.
Ja.
Und cool. Genau, Dashka Slater ist es eben nicht passiert, aber hat die Person, weiß gar nicht, was die Pronomen sind, hat den Gerichtsprozess halt verfolgt und ist Autorin und war so, man muss darüber ein Buch schreiben, weil das ist eine wichtige Story. Ja. Und Dashka hat recht.
Cool.
Richtig, richtig, richtig geil.
Cool.
Also es ist sogar, es ist so gut, ich habe das gelesen an der Uni, aus der Uni-Bib und habe es mir dann damit gekauft.
Krass.
Weil ich es so dringend in mein Bücherregal haben wollte.
Krass. Mein nächster Fund ist entstanden, weil ich im Zug saß und in Nürnberg angekommen bin, Umsteigezeit hatte und mein Buch leer gelesen hatte auf dem Weg dahin.
Leer gelesen ist ein tolles Wort.
Und mir dann dachte, ha, ich habe ja noch eine Stunde von Nürnberg nach Regensburg. Ich kaufe mir noch schnell eins in der Buchhandlung. Und das ist zweimal vorgekommen. Einmal habe ich das Reklam-Skript, ist es Skript, den Text von Das Lehrerzimmer, dem Film.
Ja, Drehbuch.
Drehbuch. Das ist das Wort.
Ich muss hier dringend den Captain Crowell demanded.
Habe ich das gekauft?
Banger.
Du hast es nicht gelesen.
Du hast gesagt, das ist ein Banger.
Ja, ich wollte gerade sagen. Weil du dachtest, es ist Markus Orts das Lehrerzimmer, aber das ist es nicht. Toll. Was anderes, ein anderes Lehrerzimmer. Das hat auch Spaß gemacht, das war gut. Und dann habe ich irgendwann anders Ferdinand von Schirach, sie sagt, er sagt, ein Theaterstück gekauft, weil ein Theaterstück liest sich relativ schnell, ne, weil viel Dialog, ne, Seiten nicht ganz vollgeschrieben. Und dachte ich, ich nehme das mal mit.
Hier muss man es haben,
da
Friends.
Da muss man es haben. Und ich habe, glaube ich, nur davor, also ne, Ferdinand von Schirach kennt man so vom Namen her. Mhm. Ich hatte noch nichts von ihm gelesen.
Ich will immer Ferdinand von Schirach
sagen,
wegen Prinz von Schirach.
Schirach. Habe ich, glaube ich, immer so ein bisschen geweigert, Sachen von ihm zu lesen, weil ich ihn, glaube ich, auch mit so anderen verwechselt habe oder so. Oder halt immer dachte, ja, halt so ein Mann, der gehypt wird. Muss ich das jetzt lesen?
Ein Adliger.
muss ich mir das jetzt gönnen? Und habe dann ein...
weiß ich nicht, muss das?
ein Meme bei Mareike Fallwickel gesehen.
Ah.
Von wegen... Mom, can we get prima facie? No, we have prima facie at home. Und dann sie sagt, er sagt von Ferdinand von Schirach. Und ich war so, spannend.
Das ist so funny.
Spannend. Nee, möchte ich jetzt gerne lesen. Weil prima facie haben wir ja beide gelesen.
Banger.
Fanden es beide ganz fantastisch. Und dann war ich so, ich glaube, es interessiert mich.
Auch wenn ihr irgendwie die Chance habt, die abgefilmte Ausführung mit Jodie Comer zu schauen, do it.
Ja.
I cried.
Es kommt jetzt ja nach Regensburg. An der ADK wird's gespielt.
Das Stück.
Ja, nicht Jodie Comer, aber das Stück Prima Facie. Von einer, die, glaube ich, jetzt im letzten oder vorletzten Jahrgang ist.
Ja.
Und während der Bayerischen Theatertage hat ein Theater hier Gastspiel mit dem Stück. Also wer in Regensburg wohnt, hat mehrere Möglichkeiten, es zu sehen. Annie Hoops, sie sagt, er sagt, ist... ähnlich vom Plot her. Nicht gleich, aber ähnlich. Auch hier geht es um einen Gerichtsprozess. Auch hier geht es um eine mutmaßliche Vergewaltigung und um die Krux, dass nicht genau bewiesen werden kann, wer Recht hat und wer nicht. Wer lügt und wer nicht. Und ob vielleicht auch beide in ihrer Wahrnehmung Recht haben, sich das aber komplett gegensätzlich halt einfach widerspricht. Also an sich können nicht beide Recht haben. Es kann nicht einvernehmlich und gleichzeitig uneinvernehmlich sein. Aber trotzdem gehen natürlich beide davon aus, dass sie recht haben. So.
Es ist
oder näht.
Oder auch nicht.
Oder eine Person lügt einfach.
Oder eine Person lügt. Man weiß es nicht. Man findet es auch bis zum Ende nicht heraus. Und ich finde.
Wahnsinnig.
Ich weiß es nicht, wahnsinnig macht. Ich finde es ganz großartig.
Ich finde es auch großartig. Es macht mich trotzdem wahnsinnig.
Weil in dem Stück nochmal mehr es sehr neutral geschrieben ist. Also es ist nicht wie bei Prima Facie, dass man aus dem Kopf der Protagonistin diesen Gerichtsprozess anschaut, was bei Prima Facie wichtig ist.
Ja.
Es ist bei ihr wichtig, dass es nicht neutral ist, weil es ja auch sehr viel um dieses das Justizsystem, dem ich mich verschrieben habe, dem ich mein Leben gewidmet habe, das ich studiert habe, in dem ich arbeiten möchte, lässt mich gerade im Stich. Und ich dachte, das tut es nicht. Ich dachte, das kann es eigentlich nicht.
Und es lässt mich im Stich, obwohl ich alles drüber weiß.
Ja, ja. So. Das ist das wichtige Takeaway aus diesem Buch. Bei sie sagt, er sagt, es ist vielmehr ein Suchen nach der Wahrheit.
Und es ist ja von außen, also es ist neutrale Sicht von außen. Wir haben keine Einsicht in keine der
Wir
Figuren.
Als LeserInnen sind halt wie die RichterInnen im Prozess. Wir müssen uns unsere eigene Meinung bilden aus den Sachen, die uns präsentiert werden. Und wir können es nicht wissen. Es ist eine unmögliche Situation. Und ich fand, während des Lesens habe ich so meine Prägungen gemerkt. Also natürlich ist mein erster Instinkt Solidarität mit der Frau.
Ja, Logo war ja es.
Erster Instinkt. Sie natürlich hat sie recht. Wieso sollte sie lügen? Und dann war ich so, aber ist das jetzt, also, ne, ich habe mich dann natürlich auch versucht, in diese RichterInnenrolle zu versetzen, aber so, aber ich kann mich nicht von dieser Prägung leiten lassen. So, das wäre nicht richtig. Ja. Dann habe ich es aus der Perspektive des Mannes gesehen und so, das so, diese Prozesse in einem selber irgendwie mal durchzumachen, sich in die anderen Rollen reinzudenken und zu hinterfragen, wo ist meine Prägung? Also genauso wie ein männlicher Richter sich hinterfragen sollte, wenn er solidarisch mit dem Mann ist, wo da seine Prägung ist, wo er da Muster irgendwie reproduziert. Das beim Lesen zu machen, so spannend, so klug. Er hat anscheinend auch eins, ich glaube Terror ist es, wo es auch darum geht, dass jemand ein Flugzeug, das von Terroristen gekapert wurde, abschießt und eigentlich hätte er das nicht dürfen. So, also er hat, Ferdinand von Schirach schreibt hat so mehrere Theaterstücke in so einem Justizkontext geschrieben.
Er ist Jurist, oder? Ich glaube.
Steht der nicht. Er ist eine der markantesten Stimmen der europäischen Literatur, aber ist ob er Jurist ist. Weiß ich nicht. Kann sein. Kann gut sein.
Vielleicht lüge ich ja. Vielleicht lüge ich, vielleicht nicht. Vielleicht denke ich sage die Wahrheit.
Würde auf jeden Fall
passen. Weil er hat ganz viele so.
Naja, sehr im juristischen Kontext.
Das eine von ihm, was ich lesen wollte, war nämlich, ich habe natürlich vergessen, wie es heißt, aber es war irgendwas mit so.
Terror? Gott?
Nee. Irgendwas mit so Falschaussagen vor Gericht und so.
Ja. Du hast es dann auch nochmal gelesen. Wir hatten auch so ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen beim Lesen, was ich auch irgendwie spannend fand. Ich fand es total toll. Ich fand es total klug, total schlau. Und so hab's auf der Zugfahrt tatsächlich dann noch fertig gelesen. Ja. Also in den paar Minuten.
Ich fand es auch total spannend. Irgendjemand, ein deutscher Fernseh-News-Anchor, irgendwie so in die Richtung, hat einen Prozess gehabt.
Ja, du meinst den Wettermann?
Ja.
Ach, wie heißt der denn?
Und da ist ja rausgekommen, anscheinend, dass sie tatsächlich gelogen hat. Der hat sie jetzt äußern müssen oder hat sie geäußert und hat zu den Leuten gesagt, hört auf.
Jörg Kachelmann.
Der hat sie geäußert und gesagt, hört auf, mich als Beispiel zu verwenden. Weil natürlich, sobald irgendwo Vorwürfe kommen wegen sexualisierter Gewalt, immer die Männer in die Kommentare schreiben, ja, aber bei dem war es ja auch Lüge. Und dann muss er sie hinstellen und sagen, könnt ihr bitte aufhören?
Ja, hier, Jörg Kachelmann über den Fall Christian Ulm, lassen Sie mich raus.
Ja.
Lustig, oh Gott, ey.
Insane.
Ist jetzt gefährliches so Halbwissen, was wir hier verbreiten.
Ja.
Ja.
Genau. Und aber vielleicht nur so viel zu dem Fall Ulmen, dass ich habe insofern ein bisschen Hoffnung, dass dieser Fall tatsächlich jetzt vielleicht ein bisschen was ändern könnte, weil wir...
Ihr seid jetzt auch schon 4 Wochen in der Zukunft.
Ja, stimmt.
Also vielleicht hat sich auch was geändert, vielleicht ist das jetzt aber auch hier nochmal ironisch bitterer, wenn wir jetzt sagen, oh, wir haben voll Hoffnung.
Weil das erste Mal... Es geht hier das erste Mal in einem großen deutschen Fall um sexualisierte Gewalt, die man beweisen kann.
Ja.
Und wo zum Schluss nicht das Argument sein kann, naja, wir waren ja nicht dabei.
Ja.
Und es können ja beide recht haben, sondern entweder er hat diese Dinge erstellt und er hat das gemacht und das lässt sie nachweisen. Oder jemand anders hat es gemacht. Ja. Dann ist es ja trotzdem passiert. Aber von daher bin ich jetzt sehr gespannt. Also erstens volle Solidarität.
Ja.
Und aber das fand ich eben sehr spannend, dass, weil das ist ja, womit sie alle anderen dann irgendwie freigekauft haben. Das ist ja immer das letzte Argument. Wir können sie ja nicht wissen, wir waren ja nicht dabei. Es ist Aussage gegen Aussage und das ist hier nicht der Fall, weil sie es nachweisen lässt.
Ja, da muss ich ja sagen, da habe ich ein Video von Sophie Passmann gesehen, wie sie selber sehr Kluges gesagt hat, nämlich exakt in diese Richtung, so nach dem Motto, wir wissen, dass das passiert ist. Also egal, was es ist passiert. Und dann gleichzeitig bin ich aber auch so, Colleen Fernandes redet da seit Jahren drüber. Ja. Sie redet seit Jahren in der Öffentlichkeit drüber, dass ihr das passiert. Und das, also so, sie hatte seit Jahren die Beweise.
Da habe ich ihr Video geschenkt von Aminata Belli,
ja, genau,
die eben gesagt hat, sie wieso seien wir jetzt erst so empört?
Ja, sie war bei uns bei Dieb und Deutlich, wo Aminata Belli auch von sich selber sagt, so jetzt ist sie irgendwie nochmal empörter. Und das ist exakt dasselbe bei mir. Ich habe davor auch nicht wirklich mitbekommen, dass Colleen Fernandes da so über digitale sexualisierte Gewalt und so spricht. Aber ja, irgendwie auch schlimm und bezeichnend, dass so das so...
Es muss der eigene berühmte Ehemann sein,
und es muss so dieser Schockfaktor von, oh, es war eben nicht ein widerlicher Perversling aus dem Internet, sondern der eigene Ehemann, den wir alle als guten, lustigen Mann kannten.
Der
so.
Dirk, haha.
Irgendwie, weil so dieses, die Beweise, dass das passiert ist, die gab es ja schon die ganze Zeit.
Ja, das stimmt.
Also es ist schon die ganze Zeit klar, dass es passiert ist.
Es ist jetzt nur rauskommen, wer
und das finde ich irgendwie
mutmaßlich.
Ja.
Er hat ja auch nicht selber verklagt werden.
Also
mutmaßlich nicht offiziell, hat es ja zugegeben.
Ja, nicht offiziell, aber er hat das ja schon gestanden. So. Ja, das finde ich irgendwie dann auch ganz spannend, dass das jetzt so halt, also logischerweise hat das jetzt immer eine neue Welle an Aufmerksamkeit irgendwie gebracht, aber dass es das gebraucht hat.
Ja.
Und ich glaube, die Empörung wäre halt nie im Leben so groß gewesen, wenn es irgendein random Typ aus dem Internet gewesen wäre.
Ja. Es muss schon jemand Berühmtes sein.
Ja, jemand Berühmtes und halt dieser Schock von, oh Gott, in den eigenen vier Wänden.
Ja.
Und ich verstehe, dass das natürlich noch mal näher geht als ein, also keine Ahnung, in derselben Dieb und Deutlich Folge war auch eine, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, eine Influencerin, die so diese gefärbten Pieces hier hat, egal.
Diese zwei Weißen?
Ja.
Ich glaube, die sind gar nicht gefärbt. Ich glaube, die hat die.
Vielleicht
glaub,
das auch
so
das.
Eine Pigmentstörung, die sie hat. Ich weiß, wenn du meinst,
vielleicht
weiß
auch
eine,
das,
wie sie heißt, leider.
Die auf jeden Fall war da auch, weil es über die auch ganz, ganz, ganz viel KI-Pornografie
gibt. Stimmt, und ihr Ex-Freund hat die angeschaut.
Genau, und ihr Ex-Freund hat es angeschaut und sie, also auch Menschen aus ihrem näheren Umfeld, irgendwie, ja, Freunde und so Leute, die irgendwie indirekt mit ihr verwandt sind oder
haben
so.
Haben ja ganz viele Leute jetzt die Colleen Fernandes Bilder gegoogelt, gell, ihr Schweine.
Und so
nee, dieses, die wahrscheinlich.
Und ich glaube, also auch da gab es natürlich nicht dieselbe Welle an Aufschrei, beziehungsweise es wurde erst dann zu so einem Oh-Gott-Moment, als sie gesagt hat, ja, mein Ex-Freund hat sich das angeguckt. Ja. Oder der Freund von einer Freundin von mir hat sich das angeguckt. Weil es dann erst dieses Private war, dass wir so digitale Gewalt nicht so ernst nehmen.
Und dass wir das so gewöhnt sind, aber auch digitale Gewalt sind wir ja gewöhnt.
Ja, ja, voll.
Weil Männer im Internet sind ekelhaft und das wissen wir.
Logisch, so. Das ist irgendwie, das, also daran knabber ich gerade, glaube ich, fast noch mit am meisten.
Es hätte aber, glaube ich, auch nicht gereicht, wären Colleen Fernandes und Christian Ulmen einfach Privatpersonen.
Nee.
Ich glaube, wäre da exakt der gleiche Fall passiert, es wäre uns alle. Es wäre uns auch egal,
ja,
leider.
Ja, ich glaube, es wäre uns nicht komplett egal.
Aber egal, Lea.
Also zum Beispiel in Dänemark gibt es eine Emma Holten, heißt die. Die hat sehr groß und sehr öffentlich darüber gesprochen, dass ihr Ex-Freund so Rachepornografie von ihr veröffentlicht hat. Also Fotos, die sie ihm geschickt hat, hat er dann weitergeschickt. Und ich glaube, sie war, also es klingt jetzt ganz falsch, wie ich sage, aber zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dieser Geschichte. Und es wurde sehr groß medial aufgegriffen, weil dieses Rachepornografie dann noch so als Begriff relativ frisch war und durch sie so auch sehr geprägt wurde. Also da war auf jeden Fall sehr großes mediales Interesse um sie.
Giselle Pellicot war auch eine ganz normale Privatperson,
voll,
einfach stimmt.
Voll. Also ich glaube, dass ab und an schaffen das schon so Fälle, weil sie eben ein neues Level an Schrecken irgendwie offenbaren, was natürlich auch schlimm ist.
Dass also wir so, das brauchen, damit wir
so
uns beschäftigen.
Aber damit. Gleichzeitig, natürlich können wir nicht bei jedem sexuellen Übergriff schockiert sein, weil wir würden aus dem Schock nicht mehr rauskommen, ja. weil es ständig passiert. Also so vielleicht hätte das auch,
ja.
also wenn der Ehemann gefakte Pornografie an Arbeitskolleginnen seiner Frau schickt, ich glaube unabhängig, klar hat es geholfen, dass sie ja. große Stars sind so, aber ich glaube auch unabhängig davon, wäre das irgendwo in den Medien aufgegriffen worden, ja. vielleicht nicht im selben Ausmaß, vielleicht würde es nicht sofort Solidarisierungsdemos oder so geben.
Genau, aber ich finde es eben sehr spannend, dass es jetzt zum ersten Mal nicht ist, sie sagt, er sagt,
ja.
sondern es gibt Beweise und es gibt
ja, sie sagt und er streitet ab. Ja, ja.
Genau.
Das, kleiner Exkurs in der Ostereierfolge.
Ja, wie wir letzte Folge nur gesagt haben, wir wollen das draußen lassen, ja. gell? Sorry, Ivas.
Wir konnten es einmal draußen lassen, dann mussten wir es wieder reinholen. Ja, aber es ist ja auch, also keine Ahnung.
Es war allumfassend.
Ja.
Also so kurz für euch zur Clarification, wir nehmen das jetzt am 25. März auf. Ja. Die ganze letzte Woche war nur, ja. und völlig zu Recht. Ja. Und völlig zu Recht. Und ich habe wirklich noch mal ganz andere Diskussionen geführt mit meinem Bruder zum Beispiel, was ich finde, dass er zu tun hat und was ich finde, wo er noch feministischer sein müsste mhm. oder könnte und so weiter. Es hat schon irgendwie noch mal ein anderes Level an, was wir von Männern verlangen und ja. was wir von Männern brauchen,
ja.
aufgemacht.
Ich glaube, es hat einerseits, weil halt Ulm sich ja auch so, ich glaube, das wurde ja auch ganz oft verbreitet, wie er sich selber als Feminist bezeichnet in der Öffentlichkeit oder bezeichnet ja. hat. So, ich bin der Mann, der Feminismus wünscht, mäßig. Ich glaube, das hat natürlich viel Debatte auch um so, was ist die Rolle von Feministen, aufgemacht. Aber auch wurde, glaube ich, in diesem Fall noch mal mehr als auch schon im Pellicot-Fall drüber geredet, was haben Männer zu tun?
Ja.
Also wie müssen sie jetzt mit dieser Situation umgehen?
Und so dieses How fucking dare you be geschockt?
Ja.
Wie könnt ihr geschockt sein? Weil wir sonst nicht.
Ja.
So.
Ich bin wirklich sehr gespannt, wie diese Aussagen jetzt alle hier altern werden.
Ich auch.
Das glaube ich. Also, es kann natürlich total deprimierend enden und alle sind so, ach ja, stimmt, Fernandes Ulmen, da war was.
Das war einfach, reiht sich quasi ein, Mockridge und Lindemann.
Ja.
We will see. Gut für her auf jeden Fall, dass die in Spanien gewohnt haben zu der Zeit und sie ihn da anzeigen kann, wo es zumindest Gesetze gibt gegen KI. Digitale sexualisierte Gewalt.
Ja.
Gut, mein letztes Buch ist Stolpertage von Josefine Sonneson.
So toll.
Ja, gell?
So toll.
Das ist vom Carlsen Verlag und ich habe ja ein Buch rausgebracht mit dem Carlsen Verlag und wenn ich da zu Besuch bin, dann darf ich immer Bücher mitnehmen. Und das heißt, meine tolle Lektorin Rebecca, liebe Grüße an der Stelle, gibt mir einfach immer mit, was sie toll findet und dann lese ich das alles durch und das finde ich manchmal cool und manchmal nicht cool. Und Stolpertage ist wirklich wow. Stolpertage ist eins der besten Jugendbücher, die ich je gelesen habe. Ja. Du hast die ganze Zeit durchgeheult. Ich habe auch im RE Rotz und Wasser geheult. Und zwar auf einem Level, wo ich, glaube ich, selten war. Und es war mir so egal, weil ich so mitgefühlt habe. Es geht um Jette. Und Jettes Eltern haben sich gerade getrennt. Und jetzt muss sie umziehen. Und kriegt ein anderes Zimmer und sie hat gar keinen Bock. Sie hat gar keinen Bock und der Opa ist krank und liegt im Sterben. Und sie hat, alles ändert sich und alles wird anders und sie hat keinen Bock. Sie will das alles nicht. Sie will alles, was sie will, ist, dass alles so bleibt, wie es ist.
Ja.
Auf nett. Und es ist sprachlich eine Naturgewalt, dieses Buch. Es ist ganz, ganz dünn. Du hast es in einem Rutsch durchgelesen. Ja. Ich bin die ganze Zeit neben dir auf der Couch gesessen, hab dir deinen Fuß getätschelt, während du das gelesen hast, weil du einfach durchgeheult hast.
Wirklich emotional. Es hat mich gebrochen.
Der ist aber auch kurz vorher.
Ja, kurz vorher ist mein Opa gestorben. Das hat vielleicht nicht geholfen.
Und es ist wirklich. Sie hat auch, da habe ich im Podcast schon drüber geredet, wie man einen Bammel auf Hosentaschengröße schrumpft.
Das ist ein Community-Buch.
Ja, stimmt, was ein Kinderbuch ist, das kann ich auch sehr empfehlen. Aber Stolpertag ist wirklich komplett insane toll. Und jetzt hat mich gerade noch mal sehr gerührt, dass eben Rebecca, meine Lektorin, mir erzählt hat, dass das große Vorbild von Josefine Sonneson Tamara Bach ist, weshalb wir drei Tamara Bach Bücher im Regal, Honig und Salz, was ich gelesen habe, war von ihr. Und Tamara Bach hat hinten einen Blurb drauf.
Schön. Ja, Dieter Zipfel ist, hat Monster und ich glaube auch Ali vom Kanali, wenn mich nicht alles täuscht, geschrieben. Ja. Also auch eine super bekannte Kinderliteratur,
Kindertheater. Toll, 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 toll. Lest es alle. Lest
Wir haben es auch alle. Schon mehrmals verliehen und verschenkt.
Ja.
Unter
an Erwachsene und an Jugendliche.
Ja, unter anderem an eine erwachsene Kollegin aus dem jungen Theater. Es ist total weird, dir ein Kinderbuch zu schenken, aber liest es. Und sie war so, okay. Und dann hat sie es gelesen und war so, oh mein Gott, Leute, danke. Ja. Mein letztes Buch, ich habe schon sehr lange drüber geredet, aber ich muss, es ist mein Auftrag für dieses Jahr, dieses Buch neu in die Bestsellerliste zu bringen. Polyphon Pervers von Bela Rothenbühler.
Oh mein Gott, imagine, das passiert irgendwann.
Es ist wirklich das the power I want. Jack Edwards, dieser Booktuber, hat es ja geschafft, dass White Knights wieder in den Bestsellerlisten landet.
Das ist unser Ziel mit diesem Podcast. Ja. Wir müssen uns wahrscheinlich nur darauf einigen, welches Buch das ist. Ja.
Einigen uns auf Polyphon Pervers. Hervorragend. genau, Polyphon Pervers ist, ich habe die Geschichte schon erzählt, ich habe es zum Geburtstag bekommen. Ich habe noch nie zuvor von dem Autor oder von dem Buch oder von dem Verlag gehört. War komplett, was passiert hier? Ja. Ich lasse mich drauf ein.
Und es schaut fancy aus.
Es hat mich wirklich, bam, wie eine Faust ins Gesicht hat es mich getroffen, beziehungsweise eher wie eine Faust auf die Lachgrube im Magen, denn ich konnte nicht aufhören, mich zu kugeln vor Lachen. Es ist... um auszudrücken, wie toll dieses Buch ist. Nein,
wie der Oma sagen wird, Spitze.
Spitze. Ja, Polyphon Pervers hat mich wirklich komplett unerwartet hervorragend unterhalten von Anfang bis Ende. Auch das habe ich jetzt schon mehrmals Leuten empfohlen und in die Hand gedrückt und gesagt, lies es! Ja, ich glaube, ich muss nicht nochmal doll über den Plot reden. Zwei gründen einen Verein zu Unterhaltungszwecken und ziehen damit einfach nur Fördergelder ab. Es ist großartig, es ist irre, es ist wirklich irrwitzig, was darin passiert. Aber toll, 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 so ein toller Ritt. Und ich hätte davon einfach nicht mitbekommen, hätte man es mir nicht zum Geburtstag geschenkt, was ich so schade finde. Weil es hat den Schweizer Buchpreis gewonnen. Ja. Also so, es hat große Öffentlichkeit bekommen und es ist überhaupt nicht über die Grenze nach Deutschland geschwappt.
Ich heute erst drüber geredet, ich war gestern in Zürich bei einer Fernsehaufzeichnung. Und es ist crazy, wie sie das nicht überschneidet.
Irre.
Also A, nicht von Deutschland noch in die Schweiz und nur weniger von der Schweiz nach Deutschland, weil halt so, ich glaube, wir haben so ein bisschen dieses Verständnis von, ja, die verstehen ja uns, wir verstehen die nicht.
Ja.
Natürlich schwappt es irgendwie alles über, natürlich ist alles, was deutsch ist, einfach Dachregion. Nee. Und es schwappt schon wenig nach Österreich, aber es schwappt nur weniger in die Schweiz.
Ja.
Dann habe ich heute rausgefunden, was ich... Also es ergibt voll Sinn, aber es, darüber habe ich nie nachgedacht, dass jetzt immer weniger deutsche Leute in der Schweiz auftreten in Comedy und Kabarett, weil die keinen Bedarf mehr haben. Weil die jetzt selber eine sehr gute Szene haben mit sehr vielen guten Leuten.
In der Schweiz,
in der Schweiz.
Ah ja, cool.
Die jetzt nachgekommen sind und die spielen. Und das heißt, die müssen jetzt nicht mehr die Leute von Deutschland in die Schweiz buchen, weil die haben ihre eigenen Leute jetzt.
Das ist doch Hammer.
Und ich war so, geil, I love you all, Lisa Christ, Julia Steiner.
Ja, bye bye.
Habt Spaß Same da unten. Fort. I love you all. Toll. Ich gönn's euch.
Ja.
Wild.
Ich bin schon trotzdem mal gerne in Zürich.
Ja. So, schön da. Aber. Ja.
Basel war auch ganz toll.
Ja. Entschuldigt, da wollte sich mit einem Nieser direkt 3 Kilo Schnodder aus meiner Nase verabschieden.
Wir hätten es einfach rausschneiden können, gell?
Nee, ich wollte es nochmal ansprechen. Stellt euch vor, wie Schnodder aus meiner Nase rausgeschossen kam. Gott, das ist mir passiert, als wir von der Buchmesse nach Hause gefahren sind. Als wir von der Buchmesse nach Hause sind, habe ich so halb geschlafen in Lolos Auto. Und so im leichten Fieberdelirium und dann musste ich niesen und hab nicht rechtzeitig irgendwas vor meine Nase bekommen und dann habe ich so Nase geputzt und war so, oh Gott, es tut mir so leid, hab so vorne geguckt, war alles gut, aber so an der Seite habe ich dann drüber geguckt, waren so drei, so also nein, nur so Tropfen, nicht so Rotze-Dinger, nur aber so, ich war so, oh Gott, schnell weggewischt, sorry Lolo dafür.
In deinem Auto sind jetzt Lena Gene.
Ja.
Lenaschen.
Viren und Keime.
Meine Keime.
Ja. Genau.
Das war's.
Polyphon Pervers war ein toller, also nicht indirekter Fund. Das war ein Osterei, das mir ins Nest gelegt wurde.
Vom Osterhasen.
Vom Osterhasen. Von Jore, dem kleinen Osterhasen.
Wir hören uns in 2 Wochen. Bis dahin haben wir alle das Wort für Welt ist Wald.
von Ursula Le Guin.
Okay, in der Büchergilde-Ausgabe. Möglichst.
Weil, macht's schöner.
If possible.
Macht's schöner. Toll, wir hören uns dann. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Schwul bleiben.